The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und ich finde, der Wahnsinn dieser Welt und das Wochenende, tja, das gehört zusammen. Wenn Sie sagen, das ist doch alles nicht normal, dann sag ich, und genau deshalb gibt es den Pioneer Podcast jetzt auch am Samstag. Immer wieder neu, bis die Welt untergeht, was sie ja auf gar keinen Fall tun wird. Heute ist Samstag, der 16. August.
I can tell you, the meeting was a very warm meeting. You know, he's a strong guy, he's tough as hell and all of that. But the meeting was a very warm meeting between two very important countries.
Warme Worte über ein offenbar warmherziges Treffen in Alaska, Donald Trump. Auch der Kreml-Chef hat sich positiv geäußert. Er wurde hier ins Englische übersetzt von der Dolmetscherin des Weißen Hauses im Livestream.
So when we've met, when I came out of the plane and I've said, good afternoon, dear neighbor, very good to see you, in good health and to see you alive. I think that is very neighborly.
Während Europa geschlafen hat, wurde also im nördlichen US-Bundesstaat womöglich Geschichte geschrieben, aber Geschichte mit einer Geheimtinte geschrieben, die wir heute Morgen noch nicht vollständig entziffern können. Donald Trump selbst sagte danach bei Fox News, er könne noch keine Details dieser Gespräche preisgeben, wo man sich einig sei und wo nicht. In Sachen Ukraine-Deal noch gäbe es diesen Deal nicht.
Are you prepared to go public with that?
No, I'd rather not. I guess somebody's going to go public with it. They'll figure it out. But no, I don't want to do that. I want to see if we can get it done. You know, it's not a done deal at all. Mm-hmm. And Ukraine has to agree. I mean, you know, President Zelensky has to agree.
Nach gut 3 Stunden haben sich beide wieder voneinander verabschiedet. Trump flog nach Washington, Putin nach Moskau. Und die Welt rätselt jetzt. Was wurde denn da eigentlich besprochen? Und was konkret verabredet? Die harten Fakten, sie haben nichts verkündet. Man könnte sagen, außer Späßen nichts gewesen, aber das wäre zu einfach und das wäre zynisch. Es gibt ein weites Feld zwischen Schwarz und Weiß, das ist der Graubereich von Politik. Und in diesem Graubereich können wir durchaus auch heute Morgen schon Gewinner und Verlierer erkennen. Gewinner Nummer 1 ist ganz klar Wladimir Putin. Der Kreml-Chef konnte seine Erzählung des Ukraine-Krieges vortragen. Er war demnach nicht mehr der blutrünstige Aggressor, als der Westen ihn sieht, sondern er war der Mann, dessen Sicherheitsinteressen verletzt wurden und der sie beschützt. Auf Deutsch, die NATO spielt hier eine Rolle. Für ihn, Putin, ist die NATO schuld.
As I've said, the situation in Ukraine has to do with fundamental threats to our security. Moreover, we've always considered the Ukrainian nation, and I've said it multiple times, a brotherly nation, however strange it may sound in these conditions.
Dieses Narrativ vortragen zu können, ohne den Widerspruch des US-Präsidenten, das dürfte für Wladimir Putin schon ein Big Deal gewesen sein. Wichtig auch, was nicht gesagt wurde. Trump hat eben keine russischen Forderungen zurückgewiesen. Kein Wort, dass Putin Truppen zurückziehen müsse sofort, besetzte Gebiete wieder abgeben müsse, unverzüglich. Das Wort Krim kam gar nicht vor. Diese Halbinsel, die Putin besetzt hatte, 2014, wird gedanklich doch offenbar jetzt auch vom Westen schon dem russischen Territorium zugeschlagen. Also, Putin konnte die Perspektive sogar einer ökonomischen Zusammenarbeit zwischen Russland und den USA eröffnen. Das wäre das Gegenteil der Sanktionen, die Trump noch kürzlich angedroht hatte.
We have a lot of dimensions for joint work. It is clear that the US and Russian investment and business cooperation has tremendous potential. Russia and the US can offer each other so much in trade, digital, high tech and in space exploration.
Eine Rückkehr zum Freihandel mit der ganzen Welt und dann auch Business as usual mit den USA, das wäre für Putin ein enormer Sieg. Zumindest stand das heute Nacht so im Raum. Außerdem werden die geplanten Zölle gegen China jetzt erstmal nicht kommen. Aufgeschoben, sagt Trump. Er hatte das vorher beschlossen, jetzt zurückgenommen. Das ist wichtig für Putin, denn Länder, die seine Freunde sind, werden für ihre Freundschaft jetzt nicht mehr bestraft. Das war die Botschaft von Alaska. Gewinner Nummer zwei ist Donald Trump. Nicht strahlend, aber er ist doch ein Gewinner. Er konnte seiner Persönlichkeit, der ja immer etwas Unseriöses anhaftet, einen nachdenklichen Pinselstrich hinzufügen. Wir haben da nicht den lauten, dröhnigen, rauflustigen Politiker erlebt, sondern einen Mann der leisen, auch der bedachten Sprache, wie hier bei Fox News direkt noch aufgenommen in Alaska.
Number one is lives and number two is everything else. Wars are very bad and if you can avoid them, and I seem to have an ability to end them, to get people together.
Die PR-Show hatte Pause. Diplomatie fühlt sich genau so an. Tastend, auslotend, unklar, Möglichkeiten offen, haltend, keine Festlegungen, treffend.
So, just to put it very quickly, I'm going to start making a few phone calls and tell them what happened. But we had an extremely productive meeting and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant. But we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there.
Gewinner 3 ist unzweifelhaft Volodymyr Zelensky. Er wird als erster informiert heute und er wird beim nächsten Treffen mit am Tisch sitzen. Trump hat ohne seine Zustimmung keine Kompromisse gemacht, kein Territorium weggegeben und auch seine oft vorgetragenen Anschuldigungen gegen die Ukraine hat er gelassen heute Nacht. Zelensky war der dritte Mann dieses Treffens. Nicht anwesend, aber präsent. Ohne ihn kein Deal, das hat Trump verstanden und daran hat er sich heute Nacht gehalten. Also beim nächsten Meeting sei Zelensky dabei, so Trump bei Fox.
I would also say the European nations, they have to get involved a little bit, but it's up to President Zelensky. I think we are, and if they'd like, I'll be at that next meeting. They're going to set up a meeting now between President Zelensky and President Putin. And myself, I guess, you know, I didn't ask you about it. Not that I want to be there, but I want to make sure it gets done.
Der große Verlierer von heute Nacht, eindeutig die Soldaten im Feld auf beiden Seiten der Front. Denn es gibt keinen Frieden und nicht mal die kleine Schwester des großen Friedens, den Waffenstillstand. Es darf weiter geschossen und es darf dann auch weiter gestorben werden. Zur Erinnerung, pro Woche kommen in diesem Krieg ungefähr 7000 Menschen um. Insgesamt nach UN-Zahlen über 200.000 Menschen sind schon gestorben. Also, wie weiter jetzt? Zu Hause muss jetzt nachgearbeitet werden, in Moskau und in Washington, aber wahrscheinlich auch in Berlin und in Kiew. Man ist erkennbar in einen Prozess eingestiegen. Ein Prozess, der im besten Fall zum Frieden führt. Wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Russland und den USA spielt darin eine Rolle, vielleicht aber auch die NATO, die auf weitere Einflusssphären in Europa verzichten dürfte. Die Ukraine wird, wenn es zu diesem Friedensschluss kommt, auf jeden Fall schon mal nicht NATO-Mitglied. Fazit, die Sache mit der Zaubertinte bleibt das große Rätsel heute Morgen. Was genau haben die zwei besprochen? An welcher Stelle hat es gehakt? Aber die Geschichte und erst recht die Geschichte der Diplomatie wird nicht in Großbuchstaben geschrieben. Und sie wird nicht in einem Rutsch durchgeschrieben. Insofern sind wir heute Morgen in einer Welt aufgewacht, in der ernsthaft gerungen wird. Gerungen wird um Frieden, aber eben auch um Interessenausgleich. Man kann nur hoffen, dass auch für die Menschen an der Front dieser eine wichtige Satz von Egon Bahr sich bald bewahrheitet. Wo geredet wird, wird nicht geschossen. Von Alaska nach Berlin. Da steht Friedrich Merz noch vor den Scherben, die er selbst mit seiner Kehrtwende in der Israel-Politik angerichtet hat.
Ich habe diese Entscheidung nicht allein getroffen, aber es ist dann am Ende des Tages eine Entscheidung, die ich allein verantworten muss. Und ich verantworte sie auch.
Mit wem auch immer er diese Entscheidung getroffen haben will, der Söder Markus aus Bayern und die Unionsfraktion in Berlin, die waren jedenfalls mal nicht involviert. Robin Alexander hat in dem Podcast Machtwechsel, eine gemeinsame Produktion von Welt und The Pioneer, das Beben an der Unionsbasis über diesen Merz'schen Vorstoß nochmal sehr klar beschrieben.
Es sind die eigenen Leute. Ja? Also es gibt in der Union diese Chatgruppe, die Merz-Revolution. Ja? Die Leute, die immer schon wollten, dass Merz der Boss wird, auch gegen Kramp-Karrenbauer und gegen Laschet. Ja? Diese Chatgruppe, also Merz-Ultras, die waren fertig mit dem. Authentisch traurige Menschen. Ja? Die sind jetzt ein Stück weit wieder eingefangen, weil durch das Fernsehinterview und durch so Erklärungen, dass sich materiell gar nicht so viel ändert und dass natürlich die Solidarität weiter gilt, ist das alles in einer gewissen Bahn. Und genauso bemerkenswert die CSU. Weil die CSU geht in einer kernaußenpolitischen Frage auf Distanz. Das ist schon bemerkenswert. Ja? Ich glaube, dass sie jetzt, nachdem Merz gesagt hat, prinzipiell ändert sich nichts und so weiter, dass sie nicht eskalieren, dass sie sozusagen eindrehen. Aber es ist erkennbar, dass die CSU die Causa anders sieht als Friedrich Merz.
Das Ganze kommt für Merz zur Unzeit, denn nicht nur die CSU und die Basis zeigen in dieser speziellen Causa Unverständnis, tja, dummerweise bröckeln auch noch die Umfragewerte. Erst nach 100 Tagen unbeliebter als Merkel und unbeliebter auch als Olaf Scholz. Tja, das ist nun wirklich nicht so leicht, den Scholz noch zu unterbieten, aber der Friedrich Merz hat's geschafft. Kein Wunder also, Forsa-Chef Manfred Güllner war bei unserem Pioneer Briefing Podcast nicht angetan. Die Bilanz, sagt er, falle doch sehr, tja, mager aus.
Nun, Merz hat ja hohe Erwartungen erweckt, indem er eine totale Politikwende ausgerufen hat. Und nun war es ja auch so, dass er zunächst etwas höhere Zufriedenheitswerte kriegte, nachdem er zum Kanzler gewählt worden ist. Und das stürzt aber jetzt deutlich ab. Das muss man ja sagen, dass nur ein Drittel mit ihm noch zufrieden ist und zwei Drittel unzufrieden.
Wenn wenigstens die Wirtschaft laufen würde, aber das tut sie ja auch nicht. Merz hat doch nur zwei Sachen in Wahrheit versprochen. AfD halbieren und Wirtschaft flott machen. Und was passiert? AfD wächst und Wirtschaft schrumpft. Unseren Pionier-Chefökonomen, den Professoren Lars Feld und Justus Haukapp, bleibt doch gar nichts anderes übrig, als in ihrem aktuellen Ökonomie-Briefing dem Kanzler ein schlechtes Zwischenzeugnis auszustellen.
Wirtschafts- und finanzpolitisch bin ich im Wesentlichen enttäuscht. Und zwar deswegen enttäuscht, weil meine Erwartungen getroffen worden sind. Denn im Wesentlichen liegt die Wirtschafts- und Finanzpolitik in Händen der SPD. Es hat sich also im Vergleich zur Ampelkoalition und dem Bremsverhalten der SPD in vielerlei Hinsicht der falschen Weichenstellungen, die die SPD treffen wollte und trifft, nichts geändert. Sie kann es in dieser Koalition durchsetzen. In der Ampel ist ja das nicht gelungen und deswegen ist das, was dort passiert, eher schädlich.
Wirklich zentral wichtige Dinge wie die Frage, wie sichern wir unseren Wohlstand in Deutschland? Wie kommen wir nach vorn in der Wirtschaftspolitik? Die stehen noch viel weiter hinten momentan auf der Agenda, muss man sagen. Und das ist natürlich enttäuschend, allerdings kann man sagen, das ist ja auch genau, wie wir es erwartet haben. Nachdem im Affenzahn die Schuldenbremse gelockert wurde, war ja klar, der Druck ist aus dem Kessel raus. Die Strukturreformen, die werden vermutlich weit hinten auf der Agenda stehen. Genauso ist es jetzt gekommen. Alles, was wirklich wichtig ist, wird momentan eigentlich noch nicht angegangen. Und selbst diese Lichtblicke, die es gibt, das sind eher, würde ich sagen, dünnes Kerzenlicht, was schnell ausgehen kann. Da muss man sagen, das ist nicht nur enttäuschend, sondern das ist auch gefährlich, muss man sagen, weil wir weiter abwärts fahren.
Mein Rat an dieser Stelle, The Loose Cannon Friedrich Merz sollte doch künftig auf Schnellschüsse verzichten und vielleicht den Blick nicht allzu weit in den Horizont schweifen lassen. Die Probleme vor seinem eigenen Saloon, die müsste er angehen. Wenn er das nicht bald tut, dann, tja, dann könnte die Abendsonne schneller aufgehen, für ihn aufgehen, als ihm lieb ist.
Adios, amigo.
Derweil versucht auch die FDP. Sie erinnern sich vielleicht, das ist diese lustige, quietschgelbe Partei mit den vielen jungen Männern, die alle so aussehen wie Christian Lindner. Also diese FDP will, dass das hier nicht ihre Schlussszene bleibt.
Wenn die FDP aus dem Bundestag ausscheidet, ist das völlig klar, dass ich dann auch aus der Politik ausscheide.
Christian Lindner ist jetzt weg, aber im Wegsein ganz glücklich. Und wenn es ihn juckt, dann greift er zur Feder. Wie neulich, da hat er ein flammendes Plädoyer verfasst gegen die Besteuerung von allem, was nach reich und erfolgreich aussieht. Wirklich lesenswert war im Übrigen der meistgelesenste Text bei thepioneer.de. Aber das nur nebenbei. Für die übrig gebliebenen Mohikaner heißt es jetzt Quo Vadis FDP. Meine Kollegin Carina Mössbauer, unsere Chefkorrespondentin Politik, hat im Rahmen ihrer Sommerinterviews mit Henning Höhne gesprochen. Nie gehört, aber das liegt an mir. Sie alle wissen Bescheid. Henning Höhne ist der stellvertretende FDP-Vorsitzende und der Fraktionschef der FDP in Nordrhein-Westfalen. Mit Carina hat er jedenfalls einige Ideen, seine Ideen diskutiert, die eine Chance haben könnten, das neue Grundsatzprogramm der FDP zu verschönern.
Seit Bismarcks Zeiten entscheidet hier der Staat über das richtige Renteneintrittsalter. Ich wünsche mir da mehr Flexibilität und auch eine gewisse Ehrlichkeit. Warum koppeln wir es nicht, wie andere europäische Länder das machen, an die Lebenserwartung? Dann habe ich das auch raus aus so Wahlkampfauseinandersetzungen, sondern ich sage einfach, wenn wir immer älter werden, was schön ist, dann gehört dazu eben auch, dass ich in einem gewissen Schritt auch länger arbeiten muss, weil ich ansonsten eben nicht, kann nicht immer länger in Rente sein und gleichzeitig erwarten, dass ich immer noch dasselbe Rentenniveau halte. Das ist sicherlich ein Punkt, über den man sprechen muss.
Länger arbeiten hat jetzt also einen neuen Namen, FDP. Da freuen sich die Jungwähler doch schon.
Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt.
Bei Heidi Reicheneck von der Linkspartei, da gibt's mehr Sozialstaat, bei der FDP gibt's mehr Arbeit. Das ist das, was die Amerikaner ein Tough Sell nennen, in der Sache richtig, aber die Verpackung sieht nicht so richtig lecker aus. Henning Höhne hat natürlich auch die Beamten und deren Pensionen fest im Blick. Der Mann weiß schließlich, wie man sich unbeliebt macht. Und Carina weiß, wie man es aus ihm rauskitzelt.
Und unterm Strich muss ich auch sagen, finde ich ungerecht, und da ist wahrscheinlich ein ziemlich großer Hebel, dass am Ende das Pensionsniveau sich orientiert an der letzten Besoldung, die ich hatte. Wohingegen sich ja das Rentenniveau nicht orientiert an dem letzten Gehalt, was ich in den letzten 2-3 Jahren meines Berufslebens hatte, sondern den Durchschnitt abbildet. Und ich finde, da wäre schon, sehe ich eigentlich eine große Gerechtigkeitslücke.
Konkret, also würden Sie sagen, da müsste auch der Durchschnitt abgebildet werden?
Ich finde, eigentlich muss es um den Durchschnitt gehen, weil es soll ja um eine Sicherung auch eines angemessenen Lebensstandards gehen. Aber der setzt sich ja nicht nur zusammen aus den letzten 5 Jahren meines Berufslebens, sondern ich habe mir ja vorher auch schon etwas aufgebaut. Und das gehört doch, finde ich, alles zusammen. Der Mensch fängt ja nicht erst an mit 60 zu leben, zum Glück.
Liberalismus ist derzeit ja nur ein anderes Wort für Leiden. Aber wie geht's dann eigentlich dem Konservatismus? Genau das wollte meine Kollegin Pia von Versebe wissen. Und sie ergründet das in einer kleinen Podcast-Serie in diesem Sommer, Das Konservative. In der aktuellen Folge, da trifft Pia auf Ulf Poschert, den Herausgeber von Welt, Politico und Business Insider. Tja, der Mann, der steigt ins Taxi und kann mit Fug und Recht sagen, ganz egal, lieber Taxifahrer, wo Sie mich hinfahren, ich werde überall gebraucht. In dem Gespräch zeigt sich Ulf Poschert nahbar und erzählt beispielsweise über seine wilde Zeit in New York. Das war in den 90ern.
Sie haben eine vielbeachtete Dissertation geschrieben, DJ Culture, eigentlich eine kulturelle Abhandlung vom Plattenauflegen. Heißt, Sie sind wahrscheinlich viel ausgegangen?
Ja, sehr, sehr, sehr viel. Aber ich musste ja recherchieren. Das war eigentlich die beste Ausrede, um einfach jeden Abend klappen zu gehen. Ich habe da in der Zeit wirklich wenig geschlafen. Und besonders die Zeit in New York, ich würde mal sagen, ein Jahr in New York ist wie 7 Jahre woanders.
Vor allem, wenn man die Nacht noch mitnutzt.
Genau, ich habe da gearbeitet, ich habe mir das selber finanziert in New York. Ich hatte sozusagen einen Dayjob und da habe ich noch damals für den Spiegel und das Z-Magazin noch nebenbei geschrieben. Und dann habe ich halt an meiner Doktorarbeit gearbeitet und bin dann mit Freunden in der Regel zum Essen gegangen, spät. Da hatte ich schon meine erste Schicht gemacht, gewissermaßen. Und dann sind wir ausgegangen. Und dann bin ich nach Hause und dann war es spät. Und dann habe ich oft, weil ich da viele Sachen gesehen habe und habe mir ein paar Notizen gemacht. Und da habe ich, glaube ich, so 4 bis 5 Stunden in der Regel geschlafen. Es war rückblickend zu wenig, glaube ich. Aber da war ich so jung, da konnte ich das einfach komplett durchziehen. Mhm. Ich habe nie Alkohol getrunken. Ich habe nie Drogen genommen. Und ich war zu der damaligen Zeit einfach so ein kleines fränkisches Bauernkind, das im New Yorker Lachtleben so pumperlgesund, wie man gesagt hat, rumstand.
Was hat sie denn daran angezogen an der Nacht oder am Nachtleben?
Wir waren alle Leute, die aus unseren Käfigen raus sind. Jeder hat andere.
Was war ihre?
Ich wusste, ich werde nicht in der fränkischen Provinz bleiben. Ich bin hier im Käfig und ich habe sozusagen ab 14 eigentlich in einem inneren Exil gelebt.
Aber Poschert wäre nicht Poschert, wenn er nicht auch Klartext sprechen würde. Zu einer vermeintlich rassistischen Jeans-Werbung mit der amerikanischen Schauspielerin Sydney Sweeney bezieht er Klarstellung. Für ihn unbedingter Wokeness-Verdacht.
Wenn ich jetzt sehe Sydney Sweeney.
Eine kontroverse Jeans-Werbung.
Ja, die so null kontrovers. Einfach nur, weil die anderen Gehirn amputiert sind. Das sind so fette, uncoole Nasenring-Tanten, die dann Sydney Sweeney als Nazi bezeichnen. Das trägt nicht mehr, die Leute haben genug.
Ich kann in diese Folge zwischen Pia und dem selbsterklärten antikonservativen Ulf Poschert nur ans Herz legen. Prädikat: Entertainment mit Erkenntnisgewinn. Und damit sind wir nach dem Liberalismus und dem Konservatismus doch ganz automatisch beim Kommunismus gelandet. Meine Kollegin Josie Müller hat sich auf die Spuren von Karl Marx begeben.
Alles, was ich dann weiß, ist, dass ich kein Marxist bin.
Das Zitat ist überliefert, festgehalten von Friedrich Engels, dem Kumpel von Karl Marx. Also die Frage ist ja bis heute ungeklärt. Wer eigentlich ist dieser Karl Marx? Ist das der coole Typ, der die Ausbeutung beenden wollte? Oder ist das hier der wahre Marxismus?
Wir sind in Chemnitz, als es noch Karl-Marx-Stadt heißt. Es ist der 9. Oktober 1971. An diesem Tag wird eins der berühmtesten Denkmäler der deutschen Geschichte eingeweiht.
Alle Bürger der Deutschen Demokratischen Republik werden in Bild und Ton an dieser feierlichen Enthüllung des Karl-Marx-Monumentes teilhaben.
Ein wahrlich monumentaler Kopf von Marx in Bronze. 7 Meter hoch, 4 Meter breit, auf einem 5 Meter hohen Sockel.
Als Denkmal der völkerverbindenden Lehre des Marxismus ist es ein Ausdruck der engen freundschaftlichen Verbundenheit mit den Völkern der UdSSR und ihrer ruhmreichen kommunistischen Partei der Sowjetunion. Das Vermächtnis von Karl Marx wird in der Deutschen Demokratischen Republik zielstrebig fortgeführt.
Fest steht, am Ende wurde immer dieser eine Satz gerufen.
Proletarier aller Länder, vereinigt euch!
Und ganz am Ende hat's dann Puff gemacht. DDR weg, Honecker weg, Sowjetunion weg und plötzlich ist, die Linke auf der Bühne mit Heidi Reichinek.
Wir als Linke stehen für die Demokratie und den Rechtsstaat ein. Wir sind die rote Haltelinie, wenn Rechtsextreme nach der Macht greifen. Und diese rote Haltelinie, die halten wir auch gegen Sie von der Union.
Also, diese Welt ist wirklich verworren und bedarf dringendst der Aufklärung. Mit Haltung, klar, und mit Humor. Zuversicht ist nur ein anderes Wort für Zukunft. Und am Ende, ganz am Ende, sagt Oscar Wilde, wird alles gut. Und wenn es nicht gut wird, dann war es noch nicht das Ende. Ein fröhliches Wochenende wünscht Ihnen Ihr Gabor Steingart und das gesamte Pioneer-Team.